Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Wie ihr in der Lesung mitbekommen habt und in der Begrüßung, werden wir jetzt unsere Predigtreihe im Matthäusevangelium unterbrechen. Für gewöhnlich gehen wir Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch ein Bibelbuch, und das ist derzeit das Matthäusevangelium. Aber diese Woche bewegte mich ein Wort aus 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2, was mich nicht losgelassen hat, und ich glaube, dass wir als Gemeinde uns diesem Wort auch widmen müssen. Es heißt in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, stehe bereit zur gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Bis hierhin. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann sehen wir, dass es Zeiten gibt, in denen das Wort Gottes in einer Gesellschaft gelegen kommen kann und es wenig Widerstand, wenig Hindernisse gibt für dieses Wort. Es ist eine gelegene Zeit, eine gute Gelegenheit, das Wort zu teilen und es laufen zu lassen. Aber es gibt auch Phasen in der Kirchengeschichte, in der Geschichte von uns Gläubigen, wo dieses Wort Gottes zur ungelegenen Zeit kommt. Man könnte es auch übersetzen zur Unzeit, wo man eigentlich den Eindruck hat, das passt jetzt nicht. Man sollte dies oder jenes für einen Moment aussetzen. Man sollte sich nicht für eine biblische Wahrheit einsetzen, weil es eine Unzeit ist. Es ist unbequem. Fühlt sich auch für uns irgendwie seltsam an, weil es nicht gerade in den Zeitgeist passt, in den Weltlauf passt, in das Denken, was unsere Gesellschaft und unsere Welt trägt. Und ich glaube, dass dieses Wort wichtig ist für uns Gemeinden in Deutschland. Der geistliche Zustand der deutschen Gemeinden ist etwas, was mich regelmäßig beschäftigt und umtreibt. Natürlich als allererstes als Hirte dieser Gemeinde meine eigene Gemeinde, wo ich Teil von sein darf. Aber darüber hinaus bewegt Gott mein Herz immer wieder, wie es unter uns Christen in Deutschland, in den Gemeinden in Deutschland aussieht. Die Offenbarung wiederholt mehrfach die Worte, wenn die Offenbarung an die Gemeinden schreibt, und der Sprechende ist Jesus Christus selbst in der Offenbarung, in Kapitel 2, Vers 29, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist spricht zu den Gemeinden. Der Heilige Geist, Gott selbst, redet zu uns Christen. Und Jesus warnt die Gemeinden: Hört, wenn ihr ein Ohr habt. Denn wenn ihr es nicht tut, werdet ihr in Probleme kommen. Darum hört. Und wenn ihr ein Ohr habt zum Hören, dann soll dieses Hören nicht einfach verpuffen, nachdem man es gehört hat, sondern es soll sich in die Tat auch umsetzen, das, was ich euch gesagt habe. Und oft nach dieser Wendung, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Oftmals folgt in der Offenbarung dann die Aufforderung dazu, zu überwinden, durchzuhalten, siegreich den Kampf zu überstehen. Es zeigt, dass Gemeinde immer wieder Phasen erleben wird, wo es eine ungelegene Zeit gibt. Es gibt keine Epoche in der Menschheitsgeschichte, wo Gottes Wort nicht an irgendeiner Stelle Anstoß bereitet hat. Weil Gott so ganz anders ist als wir. Und wir uns alle gerne goldene Kälber machen, die so sind, wie wir es wollen. Aber wenn Gott sich offenbart, wie er es tut, dann wird es immer irgendeinen Punkt geben, der uns auch wehtut, der von uns etwas abverlangt. Seit einigen Monaten bin ich mit ein paar Pastoren unterwegs in der sogenannten Initiative J17. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Einige kennen auch das Logo, einigen ist das bekannt, man kann es ein bisschen erkennen. J17, begründet, begeistert für Jesus. Wir haben diese Initiative gebildet mit dem Namen J17, was an Johannes 17 anlehnt. In Johannes 17 betet Jesus für uns Christen, dass wir in der Wahrheit gegründet sind, dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben, dass wir von Gottes Herrlichkeit fasziniert sind und dass wir in einer Einheit zusammenstehen und durch unser Beispiel viele zum Glauben kommen sollen. Und wir stecken als Pastoren, die wir uns hier zusammengetan haben zu dieser Initiative, stecken wir regelmäßig in Auseinandersetzungen, die uns regelrecht die Schuhe ausziehen. Dass wir merken, die Grundwahrheiten, in denen wir fundiert sein sollen, was Jesus einfordert, ist längst nicht mehr überall gegeben. Und so beschäftigen wir uns mit Entwicklungen, Strömungen innerhalb unserer Kirche, innerhalb der Baptisten, vorrangig, aber natürlich auch darüber hinaus. Und es ist sagenhaft, wo Gemeinden allmählich hinsteuern und das Einmaleins des Christseins fahren lassen, weil es irgendwie inkompatibel scheint zu der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. So setzen wir uns zum Beispiel mit Fragen auseinander, wo es darum geht, ist der Glaube überhaupt noch notwendig? Der Glaube an Jesus, ist er überhaupt noch notwendig, um ewiges Leben zu empfangen, ja oder nein? Das wird heftig in Frage gestellt. Wir debattieren darüber, ob das Sterben Jesu am Kreuz einfach nur eine Konsequenz von Jesu politischer Aufmüpfigkeit war oder ob auch in Jesus Christus, in seinem Sterben am Kreuz, auch ein Geheimnis Gottes liegt, und zwar, dass Jesus stellvertretend ein Opfer war für unsere Schuld, die uns von Gott getrennt hat. Und zuletzt befand ich mich in einer Debatte, wo es um das schöne Thema der Heiligkeit der Ehe ging. Und etlichen Kollegen, etlichen Gemeindeleitern und Pastoren ist nicht mehr klar, warum die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau so zentral für uns Christen ist und was daran denn heilig sein soll. Es ist mir ein Schleier, wie das nicht geht, wenn man die Bibel liest. Aber der biblische Analphabetismus, der trifft allmählich auch die Leiter und das sickert auch allmählich in die Gemeinden, sodass wir völlig desorientiert sind, wenn es um diese Säulen geht, christlicher Überzeugung. Das geht so weit, diese Auseinandersetzungen gehen so weit, dass mir kürzlich ein Pastor schrieb, dass sein Eintreten als Pastor für die Ehe in seiner Gemeinde jetzt dazu führt, dass in Kürze seine Gemeinde darüber abstimmen möchte, ob sie ihn als Pastor absetzt oder nicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ein Prediger einfach nur das Wort nimmt und predigt und der Gemeinde sagt, die Ehe ist heilig, Gott hat eine Idee, Gott hat einen Plan, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und das ist der Rahmen, in dem Gott unsere Sexualität gedacht hat, wo Kinder entstehen sollen, wo Familie entstehen soll. Die kleinste Zelle und wichtigste Zelle unserer Gesellschaft. Dafür müssen Pastoren heute in einigen ihrer Gemeinden leiden und damit rechnen, dass sie vor die Tür gesetzt werden. Nur, weil sie die Wahrheit predigen. Warum ist das so? Weil wir in einer ungelegenen Zeit sind, wo wir das Wort Gottes predigen. Wir haben es heute Morgen interessanterweise schon öfter gehört, die Zeiten sind herausfordernd. Sich für einen Standpunkt einzusetzen, kann von uns manches abverlangen. Und Paulus stellt klar im 2. Timotheusbrief, wir haben es in der Lesung von Angie gehört, in den Versen 10 und 11, wer seine Lehre und seinem Glauben und seiner Liebe folgt, darf ausharren, Verfolgungen und Leiden nicht scheuen. Wir können uns nicht nur für eine Seite der christlichen Packung entscheiden, Glaube, Liebe und die Lehre, sondern damit kann durchaus auch einhergehen, dass wir ausharren lernen müssen, dass wir bereit sein sollen, Verfolgung zu erleiden und auch zu leiden. Es heißt in Kapitel 3, Vers 10 bis 11, Paulus schreibt hier zu einem jungen Pastor Timotheus, Dieser Mann war wahrscheinlich Mitte 20, ja? So noch ein junger Mann. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden. Das ist eine Packung, die nur all-inclusive geht. Jemand hat mal den schönen Satz gesagt, wenn du jedermann zufriedenstellen möchtest, dann predige nicht das Evangelium, sondern verkaufe Eiscreme. Wenn du sicherstellen möchtest, dass dich jeder lieb hat und wenn du mit deinem Glöckchen kommst und alle sagen, oh, da ist er ja wieder, dann musst du Eis dabei haben. Weil niemand wird sagen, oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Eis. Alle freuen sich darüber, der Eismann ist da. Also wenn du Fans möchtest, dann brauchst du Eis. Aber wenn du jeden glücklich machen möchtest, dann predige lieber nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nämlich nicht wie Eis. Eis stellt keinen Anspruch an dein Leben. Aber der lebendige Gott schon. Eis hat keine Vision für dein Leben. Eis gibt dir auch keine Berufung für dein Leben. Sondern ist einfach nur eine Lust für diesen Augenblick. Aber der lebendige Gott hat mehr zu bieten als Lust für diesen Augenblick. Gott möchte deine Seele erfüllen. Er möchte dein Ein und Alles sein. Er hat eine Berufung für dich in alle Ewigkeit. Er möchte deine tiefsten Sehnsüchte stillen und das geht nicht mit Eis. Und so sehr ich Eis liebe, vor allem Plombier, das Russische, weiß ich doch, wenn es gegessen ist, dann geht es irgendwann in den Abort und weg ist es. Aber wenn ich mich Jesus Christus aussetze, dann hat das, was ich dort aufnehme in mir, das Potenzial, mich in alle Ewigkeit zu begleiten, um mich komplett zu erfüllen. Aber wenn wir das tun, wenn wir uns für den Glauben einsetzen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir ausgegrenzt, verlacht, verhöhnt und verleumdet werden. Und insofern ist das auch ein Teil unserer Predigtreihe aus dem Matthäusevangelium. Denn wir haben kürzlich in Matthäus 5, in den Versen 10 und 11 gelesen, wo in der Bergpredigt Jesus sagt, glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Also Jesus selber bereitet darauf vor. Paulus hat es erlebt und Paulus gibt es jetzt der nächsten Generation weiter, einem Timotheus, der quasi in seine Fußstapfen tritt, wenn ihr versteht, was ich meine, und die nächste Generation jetzt es weiterträgt. Aber wir sind in einer Zeit, wo es eine Generation von Eisverkäufern in den Kirchen gibt. Aber wir brauchen wieder die Verwurzelung in unsere wahre Identität und die finden wir hier zwischen diesen zwei Buchdeckeln. Und diese Botschaft auch für das Evangelium, wenn wir es verkündigen, wenn wir es ausleben, dass wir dafür auch bereit sein sollen zu leiden und verleumdet zu werden, das ist keine Botschaft, die alleine den Verkündigern gilt. Wenn du denkst, ja, ich sitze hier in den Reihen und das gilt jetzt nur dir, weil du bist ja der Verkündiger und nicht ich, dann müssen wir ganz genau lesen, wenn in 2. Timotheus 3, Vers 12 Paulus sagt, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, ohne dass du predigst und Apostel bist und Prophet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das blüht nicht nur den Repräsentanten der Kirche, den Verantwortungsträgern und kirchlichen Leitern. Das fängt dort schon an, wo du einfach nur das, was du gehört hast von deinem Jesus, in die Tat umsetzt. Einen Standpunkt zu haben, ist das eine in gelegenen Zeiten. Aber einen Standpunkt zu halten in ungelegenen Zeiten, das ist etwas ganz anderes. Und darauf bereitet Paulus seinen Timotheus vor. Es ist nicht nur wichtig, einen Standpunkt zu haben. Wir müssen bereit sein, auch für diesen Standpunkt alles zu geben und ihn zu halten, koste es, was es wolle. Und Timotheus wurde erinnert, wenn es in Vers 14 heißt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Du aber bleibe. Bleibe. Es geht nicht darum, sich umzusehen, ob es was Besseres gibt, ob man die Dinge vielleicht noch ganz anders sehen kann. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und das ist wahrscheinlich eine sehr selten gewordene Eigenschaft. Menschen, die bleiben. Menschen, die etwas gelernt haben, überzeugt sind und dann auch darin ausharren und verharren. Und es gehört längst nicht mehr zur Normalität, erwarten zu können, dass jemand zu seinem Wort und zu seiner Überzeugung steht. Wir haben vielleicht die Erwartung, dass wenn jemand sagt, das ist meine Überzeugung, dass wir auch davon ausgehen, dass er dann auch in dieser Überzeugung lebt, koste es, was es wolle. Aber unser Leben predigt uns die ganze Zeit was anderes. Unsere Volksvertreter sagen an diesem Tag das eine und am nächsten Tag das andere. Und wir Christen gewöhnen uns daran, dass Menschen vollmundig für etwas auftreten und sagen, dafür stehe ich. Und im nächsten Augenblick, also wo es nicht nur um Lappalien geht, ja, sondern um große Linien, große Überzeugungen, im nächsten Augenblick wird das über Bord geworfen und es beschäftigt uns noch nicht einmal, weil wir irgendwie damit leben, dass Menschen lügen. Und es uns nicht verwundert. Und dieses selbe Verhalten kann auch in Gemeinden überschwappen, dass wir uns gar nicht mehr irgendwie komisch vorkommen, wenn wichtige Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens über Bord geworfen werden. Der Aufschrei in den Gemeinden ist katastrophal klein. Und ich frage mich, warum ist das so? Zu Timotheus wurde gesagt, bleibe, weil du weißt, von dem du gelernt hast. Ich weiß nicht, haben wir Gemeinden vielleicht verpasst zu lernen? Haben wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten vielleicht vergessen, im Fundament geschult zu sein, gelehrt zu sein? Haben wir nicht gehört, dass wenn wir mit diesen großen Kämpfen in die Auseinandersetzung kommen, dass uns das irgendwie wenig juckt? Ich frage dich heute, hast du einen Standpunkt, der heilig ist und keine noch so bedrohlichen und bösen Feinde halten dich davon ab, einen Millimeter davon herzugeben? Gibt es diese Standpunkte, die heilig sind? Und lebst du diese Standpunkte auch aus? Das bedeutet, das Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und wenn wir es nicht tun, für uns macht das niemand. Das ist unser Job. Das ist unser Job. Jesus Christus tut das durch uns in dieser Welt. In 2. Timotheus 3, Vers 13 heißt es darum auch, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und selber verführt werden. Hast du einen heiligen Standpunkt, von dem du keinen Millimeter wegrückst? An dieser Stelle kann es sein, dass bei dem einen oder anderen ein komisches Gefühl aufkommt. Moment mal, Waldemar, das hört sich auch ein bisschen gefährlich an, was du da sagst. Besteht da nicht die Gefahr einer Überheblichkeit, eines Hochmuts und auch der Rechthaberei? So, ich weiß immer alles besser und ich verändere mich nicht. Ich bin so ein Klotz, der steht, einmal zementiert, von hier gehe ich niemals weg und ich bleibe so, wie ich bin. Da gibt es keine Änderung in meinem Leben. Ist da auch nicht irgendwie diese Gefahr einer, einer falschen Rechthaberei. Gewiss ist damit, was wir hier lesen, nicht gemeint, dass Arroganz, Ignoranz und Torheit, also Dummheit, irgendwie biblisch rechtfertigt wird. Es gibt durchaus Dinge, da sollen wir nicht einzementiert sein und unflexibel sein. Es gibt unzählige Fragen in unserem Leben, auch unter uns Christen, in denen wir bereit sein müssen, Nachsicht walten zu lassen, Rücksicht zu nehmen, milde zu sein und auch zu Kompromissen fähig sein müssen. Das war, glaube ich, kein guter deutscher Satz, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist von uns gefordert. Die Bibel selber behandelt diese Themen, wo es um Gewissensfragen geht und wo wir nicht mit dem Hammer kommen sollen, weil ich das so sehen muss, dass jeder so sehen. Und dann solche harten Kotzbrocken sind, die überhaupt nicht bereit sind, in ein Miteinander zu gehen mit dem ganz anderen, der aus einer anderen Kultur kommt, der aus einer anderen Tradition kommt, der einfach anders tickt. Jesus musste einiges aushalten mit den Menschen, mit denen er zusammen war. Die Jünger waren doch keine homogene Gruppe, wo jeder irgendwie gleichgeschaltet war. Das waren ganz unterschiedliche Typen mit unterschiedlichem Bildungsgrad, mit unterschiedlichen Berufen, mit unterschiedlichen Interessen und auch mit unterschiedlich politischen Ansichten. All das sammelte sich bei Jesus, eine große Vielfalt. Deswegen grenzt Paulus unsere Kompromisslosigkeit, und ich möchte es mal nennen, unsere heilige Sturheit auch ein. Nicht jede deiner Überzeugung ist ein heiliger Standpunkt. Denn er spricht darauf an, bleibe darin, worin du überzeugt bist und was du gelernt hast. Wovon sind wir denn überzeugt und worin sollen wir denn bleiben? Und zwar in den Wahrheiten der Heiligen Schrift. Das lesen wir in 2. Timotheus 3, 14 bis 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. In diesen Wahrheiten der Heiligen Schrift brauchen wir eine heilige Sturheit. Aber nicht in unseren persönlichen Befindlichkeiten und kleinen Überzeugungen, sondern in den großen Linien, die Jesus gelehrt hat, die die Apostel weitergetragen haben, die wir in unseren Händen halten. Hier brauchen wir eine heilige Sturheit. Warum ist es nötig? Warum ist es nötig, dass wir bei der Heiligen Schrift keine Kompromisse machen? Der Vers verrät es uns. Weil diese Schrift uns zur Kraft wird, zur Weisheit, zur Rettung und letztendlich, dass wir in Christus Jesus sind, das bedeutet, dass wir in Jesus verwurzelt sind, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir Gottes Kinder sind. Dafür dient diese Kraft der Heiligen Schrift, die Weisheit vermittelt, zur Rettung und Glauben. Diese wichtigen Dinge bekommen wir nur, wenn wir hier drin stehen bleiben und wenn wir das hochhalten. Und diese heiligen Standpunkte zu halten, koste es, was es wolle, hat eine heilsame Relevanz für uns. Das lesen wir hier. Die Heiligen Schriften machen dich weise zur Rettung in Christus Jesus. Aber nicht nur für uns, sondern auch für andere. Das sagt Paulus. Im ersten Brief, den er an Timotheus schreibt, wenn es heißt in Kapitel 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, also die christliche Wahrheit. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Beharre. Und wenn du darin lebst, wird das die Konsequenz sein, die Rettung. Aber nicht nur für dich alleine, sondern auch die, die um dich herum sind. Wir sind Segensträger in dieser Welt. Wir bringen den Geschmack von Jesus in diese Welt. Und das tun wir wie? Indem wir das, was wir von Gott hören, das, was wir von Gott wissen, dass wir das lieb gewinnen und dass wir das weiter teilen, dass wir das ausleben zur gelegenen Zeit, aber auch zur ungelegenen Zeit. Und weil das so eine große Konsequenz hat, heilige Standpunkte zu haben und zu halten, für uns, aber auch für andere Menschen, fordert Paulus ausdrücklich in Kapitel 4, Vers 1 bis 2, 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 2, so. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also Paulus fährt alles auf, was er hat. Das ist also nicht nur einfach eine persönliche Meinung, die er hier bringt. Es geht hier um alles oder nichts. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Es heißt ausdrücklich, dass Gottes Wort auch zu ungelegenen Zeiten erschallen muss. Biblische Überzeugungen können von einem auf den anderen Tag herausgefordert werden und in Frage gestellt werden. Manche Dinge, über die wir jetzt gerade in den Gemeinden mit den Pastoren und auch mit Gläubigen diskutieren, waren vor kurzer Zeit überhaupt gar kein Thema. Dass viele irgendwie geschockt sind, wie, Moment mal, darüber reden wir? Das wird in Frage gestellt. Und das kann Fragen berühren, ob, wie vorhin gesagt, ob Glaube überhaupt wichtig ist, um ewiges Leben zu empfangen. Ob Jesus überhaupt an unserer Stelle sterben musste. Ob Christus überhaupt von den Toten auferstanden ist. Ob die Ehe heilig ist und bleibt. Oder ob, und das ist auch ein aktuelles Thema, was uns beschäftigt, oder ob Gemeinden die Jahreslosung konkret in die Tat umsetzen wollen. Wenn Jesus in Johannes 6, Vers 37 sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das sind Grundwahrheiten, die uns beseelen und für die wir eintreten. Und so mancher ist in der Bredouille in diesen Tagen, bleibt das auch so. Dass wir eben kein geschlossener Club sind, nur für die paar Auserwählten, die wir auserwählen, sondern dass wir ausnahmslos offen sind für jedermann, egal wie er kommt. Und ich muss nicht mit ihm übereinstimmen, aber dennoch das Herz Jesu haben, mit offenen Armen zu sagen, auch du findest einen Platz und auch du darfst unter das Wort Gottes kommen und ein Gebet hier miteinander wird dich nichts hindern. Meine Lieben, in Sachsen haben meine Kollegen, die Kirchen, Pastoren haben gerade das Problem, dass es sogar Bedingungen gibt für Seelsorgegespräche. Da musst du mit Zertifikat kommen, wenn du Seelsorge in Anspruch nehmen möchtest bei einem Pfarrer. Hallo? Was geht eigentlich ab? Hey, und damit sage ich gar nicht, solltest du dich testen lassen, solltest du dich nicht testen lassen. Das ist gar nicht mein Punkt. Aber kann es wirklich eine Zugangsberechtigung geben für Seelsorge? Was weiß ich, was den anderen reitet? Ihr wisst gar nicht, mit welchen Menschen ich schon konfrontiert war, die gefühlt so von meiner Warte ein bisschen, die sind interessant. Ja, so ganz anders als ich. Ein bisschen spooky für mich. Aber hab ich eine Wahl? Als Christ, als Knecht Gottes zu sagen, nein, mit dir rede ich nicht, dir gebe ich keine Seelsorge. Und das versetzt einige Pfarrer gerade in eine große Not. Dass sie sagen, das geht nicht, weil die Jahreslosung, die über alle Kirchen in Deutschland steht, irgendwie Zufall für dieses Jahr, ist ja sehr interessant. auf einmal krass herausgefordert wird. Aber einige predigen darüber und werden es aber nicht in die Tat umsetzen, dass wirklich ausnahmslos jeder kommen darf. Der Dienst am Evangelium soll auch bei möglichen Nachteilen, die uns ereilen, die in ungelegenen Zeiten auftreten können, nicht eingeschränkt werden. Der Dienst am Evangelium darf nicht eingeschränkt werden, auch wenn es für mich Nachteile bedeuten kann. Und das macht Paulus seinem jungen Timotheus, der sicherlich auch zu kämpfen hatte mit unterschiedlichen Meinungen. Als junger Mann ist man auch noch vielleicht nicht so felsenfest und da ist man irritiert durch Strömungen, Meinungen in der Kirche und von den Erwartungen der Menschen, möchte alles richtig machen. Und da kommt dieser alte Paulus und sagt, mein lieber Freund, ich sag dir etwas. Und das steht in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Vollbringe deinen Dienst. Meine Lieben, Gott hat uns Dienste gegeben. Jedem von uns. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat einen Dienst empfangen. Der sieht unterschiedlich aus. Der ist auch unterschiedlich öffentlich zugänglich oder sichtbar. Aber jeder von uns hat etwas bekommen, was wir weitertragen sollen als Salz und Licht in dieser Welt. Und das ist eine heilige Berufung, die Gott uns ausspricht. Tu deinen Dienst. Es ist egal, ob jemand sagt, das sollst du tun oder das sollst du nicht tun. Das Evangelium, die gute Nachricht der Liebe Gottes dieser Welt zu bringen, hat immer Platz. Egal, ob die Zeiten gelegen sind oder ungelegen sind. Und daran dürfen wir zu keinem Zeitpunkt rütteln oder das in Frage stellen. Und auch wenn es, wenn ich mal auf diesen Kollegen eingehe, auch wenn es bedeutet, dass ich meinen Arbeitsplatz in meiner Gemeinde verlieren sollte, dann ist das so. Auch wenn alle den Kopf schütteln. Und auch wenn alle sagen, hast du den gesehen? Hast du von dem gehört? Haben sie doch nicht mehr alle. Hast du gehört, was der glaubt? Hast du gehört, wofür die öffentlich einstehen? Sag mal, gehst du eigentlich auch zu solchen Versammlungen, wo an sowas geglaubt wird? Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das passt doch gar nicht in unsere Zeit. Die sind von vorvorgestern oder was? Kommen die gerade aus dem Mittelalter hoch und sind auf einmal hier im Landkreis Emmendingen? Da gehst du doch nicht hin, oder? An einen heiligen Standpunkt unbeirrt festzuhalten, ist zu ungelegenen Zeiten deswegen so entscheidend, weil es in 2. Timotheus 4, 3 bis 4 heißt. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Ganz kurz an dieser Stelle. Die gesunde Lehre nicht ertragen. Das, was für uns manchmal anstößig ist und schwierig ist, ist aus Gottes Sicht gesund. Könnt ihr euch noch an die Tage erinnern, wo Mama gekocht hat und du dachtest, bäh! Und sagt, ist es gesund für dich? Bäh! Anstoß! Ungelegene Zeit, Mutter! Du musst lernen, das Gesunde zu essen. Jetzt ist Anstoß für dich. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ja, so mit Gemüse und so. Ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser. Das bleibt aber unter uns. Und wenn dann Gemüse auf den Teller kam, so als Kind, muss nicht unbedingt sein. Heute bin ich immer noch leidenschaftlicher Fleischesser. Aber ich kann Gemüse essen. Ich esse es sogar, es gibt sogar Momente, wo ich es gern esse. Wo ich es lieb gewinne. Und wo ich denke, hier ist jetzt Fleisch auf dem Teller, aber dieses Gemüse sieht auch gut aus. Ich nehme beides. Das lerne ich. Das ist am Anfang für mich nicht attraktiv. Das ist für mich am Anfang abstoßend. Es ist am Anfang für uns unangenehm. Meine Lieben, so ist es auch mit der Lehre, die uns die Bibel gibt, dass sie uns manchmal unangenehm, unpassend, irgendwie unbequem. Was da soll ich rein? Und wir merken, wir sollten merken, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, wird er uns so schulen, so an die Hand nehmen, dass wir irgendwann nicht mehr vor den Leuten stehen, ja, leider musst du auch mit mir das Gemüse essen, sondern hey, das ist gesund. Ich hab gelernt, das ist Leben für mich. Ich habe gelernt, dass es gut und heilsam ist für mich. Und darum esse ich dieses Gemüse. Darum esse ich dieses Gesunde. Und es ist gut, wenn du das auch isst. Auch wenn du bei den ersten Happen den Mund verziehst. Du wirst merken, Gott meint es gut mit dir. Wie eine Mutter mit ihrem Kind. Wo waren wir eigentlich? Da waren wir. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer, ich würde hier Eisverkäufer sagen, sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Irgendwelche Märchengeschichten. Aber sie sind nicht bereit, bei dem Gesunden zu bleiben. Zu ungelegener Zeit heilige Standpunkte zu haben und zu halten, ist wichtig, weil wenn wir Christen das nicht tun, wird es kein Vakuum geben. Wenn wir von diesen Standpunkten zurückweichen und einfach schweigen, bleibt es kein Vakuum, sondern es wird gefüllt werden. Dani Pockem sagt immer wieder, im Reich Gottes gibt es kein Vakuum. Es wird gefüllt werden. Die Frage ist, womit? Paulus sagt hier, es werden Eisverkäufer kommen, so dass es in ihren Gaumen kitzelt. Das ist nicht das, was Paulus geschrieben hat. Dass es in den Ohren kitzelt. Dass es angenehm ist für mich. Ich möchte ein anonymes Zitat vorlesen von einer ausgebildeten Pastorin, die gerade nicht im Dienst ist. Und ich möchte es anonym machen, weil ich hier keine schmutzige Wäsche waschen will. Aber um euch zu zeigen, was gerade unter sogenannten Geistlichen kursiert. Um deinen Weg zu finden, brauchst du nicht die Erlaubnis eines heiligen Buches. Du kannst deinen Weg in dir finden. Die Stimme Gottes ist die Stimme deines Herzens. Die Erlaubnis, bestimmte Dinge zu denken oder nicht mehr zu denken, etwas zu glauben oder nicht mehr zu glauben, die kannst du dir nur selbst geben. Traust du dir das zu? Ich schon. Ich sage euch, ich nicht. Bitte, was ist das für ein Nonsens? Aber genau das spiegelt 1:1 den Zeitgeist unserer Zeit wider. Es gibt keine Autorität in diesem Leben. Du bist niemandem rechenschaftspflichtig. Ein heiliges Buch kann dir nicht sagen, was du denken solltest, was du glauben solltest. Die Bibel sagt, lasst euren Sinn erneuern. Wir brauchen ein verändertes Denken, eine veränderte Gesinnung. Wir brauchen ein neues Herz, einen neuen Willen, neue Wünsche in unserem Herzen. Aber hier ist dein eigenes Herz, die Stimme deines Herzens, die Stimme Gottes. Die Bibel sagt, dass wir unserem Herzen nicht vertrauen können, dass das Herz trügerisch ist, dass unser Herz verdorben ist und dass unser Herz für Gott tot ist. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns aber ein neues, lebendiges Herz geben möchte, was im Einklang mit ihm schlägt. Wir ihn lieb gewinnen. Wir hören, wie er dieses Leben gedacht hat. Was er über uns denkt. Dass er uns nicht in der Gottverlassenheit und in der Finsternis lassen will, sondern uns zum Licht und zum Leben bringen möchte. Aber das findest du nicht in diesen esoterischen Ratgebern, die diese Gedanken entstammen in keinster Weise aus Gottes Gedanken und aus Gottes Herzen, sondern aus der Hölle direkt. Denn das führt dich nicht in eine Beziehung mit dem Herrn. Und es ist so attraktiv, zu ungelegenen Zeiten heilige Standpunkte zu verlassen, um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und das kennen wir alle. Auch ein Petrus hatte heilige Standpunkte, hat er sie nicht? Hat gesagt, ich bleibe bei dir, Jesus. Komme, was wolle, ich werde gerade stehen bleiben. Und er hat seine heiligen Standpunkte nicht gehalten, sondern er ist gescheitert und ist eingeknickt, ist hingefallen. Und jetzt sollten wir nicht so dumm sein und sagen, das passiert ja uns nicht. Derjenige, der gesagt hat, ich habe heilige Standpunkte und ich werde dafür eintreten, ist umgefallen. Aber später im Verlauf der Geschichte sehen wir einen Petrus, der sogar bereit ist, wirklich in den Tod zu gehen. Und er tut es dann auch und lässt sich sogar einsperren für seinen Glauben und hat auf einmal eine Standfestigkeit, dass er die heiligen Standpunkte nicht nur für sich selber hat, sondern dass er sie hält und dass er für sie wirbt und dafür wirklich Leiden erträgt und dann sogar in seinen Briefen an die Gemeinden schreibt, Leute, es ist schön für Christus zu leiden. Auf einmal hat der Mann was durchgemacht. Was ist passiert? Was ist passiert aus einem Mann, der umknickt, hinfällt und keine Kraft in sich findet, um standzuhalten zu einem Mann, der auf einmal ein Vorbild für die Kirche und für uns Gläubigen wird. Was ist passiert? Meine Lieben, Pfingsten ist passiert. Der Heilige Geist ist gekommen und hat diesen Mann erfüllt. Du kannst nicht aus diesem Raum hier rausgehen und sagen, ja, wir haben heilige Standpunkte und ich werde mit meiner Kraft versuchen, das zu halten. Unmöglich. Außer du bist ein hoffnungsloser Esel, der stur ist zu jeder Zeit und in allem, was aber auch kein Wesenszug Jesu Christi ist. Wenn wir in dieser Situation sind, dann brauchen wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, indem wir uns ausstrecken Gott und sagen, ohne dich, Jesus, du hast es selbst gesagt, kann ich nichts tun. Getrennt von dir, da wird alles vergehen. Jede Frucht, die ich produzieren möchte, wird eine vergammelte Weintraube sein. Aber wenn deine Kraft durch mich fließt, Gott, nimm Wohnung in mir, breite dich aus, dass ich in der Lage bin, standzuhalten, so wie ein Petrus. Gib mir die gleiche Kraft, die du anderen gegeben hast. Weil du bist derselbe, du machst keinen Unterschied. Und wenn wir in dieser Kraft wandeln, dann werden wir auf Wegen laufen, die eine große Verheißung haben. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss. In den Versen 7 bis 8, 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8, sagt Paulus seinem jungen Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. An jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Unser Einstehen für heilige Standpunkte, komme was wolle, ist der Weg zur Siegeskrone, zum Siegeskranz. Das ist das, was uns Motivation gibt. Und diese Siegeskrone gilt nicht allein dann für uns, sondern auch denen, denen wir dienen und in die gleiche Spur kommen, Jesus nach. Was wir hier miteinander besprechen, ist nicht nur für uns. Wir sind Segensträger für die Welt. Und darum sind Standpunkte für uns nicht alleine wichtig, sondern dass Menschen es hören und Gott durch uns ihre Herzen bewegt und gewinnt für Jesus Christus und sein Reich, dass wir alle mit Siegeskronen geschmückt werden dürfen und merken, danke Herr, dass du mich auf Kurs gebracht hast, dass deine gesunde Lehre für mich Lebenselixier wurde und dass ich jetzt gerne Gemüse esse. Amen. Vater im Himmel, du kennst uns und du hast uns geschaffen. Du weißt, wie wir ticken und dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Herr, es gibt Typen, denen es leicht fällt, Farbe zu bekennen. Und die ganz schnell in einen Amen einsteigen und sagen, jawohl, so muss das sein. Herr, diese Typen, so wie ich, brauchen von dir Korrektur, dass wir uns nicht verzetteln und verlaufen und falsche Annahmen, unsere eigenen Überzeugungen, die gar nicht deine Überzeugungen sein müssen, dass wir das zum Maßstab aller Dinge machen. Herr, gib uns da ein Unterscheidungsvermögen, dass wir unterscheiden zwischen dem, was ist einfach nur meine Überzeugung, was ist aber dein heiliger Standpunkt, dass wir keine sturen Esel sind, und ein Anstoß sind und du den Kopf schütteln musst über uns und denkst, meine Güte, er ist nicht weitherzig wie ich. Er ist nicht sanftmütig wie ich. Er ist nicht milde wie ich. Und er erbarmt sich nicht über die Zweifelnden. Und auf der anderen Seite Menschen, die es von Natur aus schwerer haben, sich zu positionieren und ihrer Meinung treu zu sein. Bitte dich, Herr, dass du uns deine Kraft gibst, dass wir, wenn wir erkennen, was Wahrheit ist, dass wir sie lieb gewinnen und dass wir uns an diese Wahrheit gewöhnen und merken, sie ist gesund und heilsam für uns. Sie bringt uns Gesundheit in unser Leben und nicht nur für uns, sondern andere, die uns hören, andere, die uns sehen. Herr, mach uns fest und bereit, dass wir entschlossen sind, auch Leid zu ertragen, wenn wir unseren Dienst am Evangelium tun, den du jedem von uns gegeben hast. Egal wie groß oder klein dieser Dienst scheinen mag. Egal, ob es nur im Verborgenen geschieht, im Gespräch mit Nachbarn oder Freunden, mit Kollegen, mit Familienmitgliedern. Oder wenn wir eine große Bühne betreten und viele uns hören. Darauf kommt es nicht an. Es kommt aber auf Treue an. Und Herr, du bist zuerst derjenige, der treu ist zu uns. Und erfülle unser Herz damit, dass wir begeistert sind davon. Im wahrsten Sinne begeistert sind von innen her. Und wir diese Treue widerspiegeln aus deiner Kraft. Und du einen Weg mit uns findest, dass Menschen deine Liebe kennenlernen, dass sie deine gesundmachende Lehre kennenlernen, dass sie den Wohlgeruch deiner Worte erkennen und liebgewinnen. Herr, wir beten, dass du in diesem Land eine Erweckung schaffst. Herr, wir beten, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben kommen, die dich noch nicht kennen. Dass sie bereit sind, von ihren eigenen verdorbenen Wegen abzukehren, dass sie Errettung finden bei dir, Jesus. Und Herr, gebrauche uns dazu. In aller Demut sagen wir es dir, gebrauche uns schwache Emmendinger dazu, dass wir Erweckung erleben in diesem Land. Herr, lass uns zu deiner Ehre leben. Und tu Wunder durch uns. Amen.